Deutschlandfunk. Marktplatz.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Strom vom eigenen Dach. Nie war dieser Gedanke so verlockend wie heute, wo Strom aus dem Netz im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine immer teurer wird. Solarenergie ist über die Jahrzehnte dagegen immer billiger geworden. Ein Trend, der sich in Zeiten von Lieferschwierigkeiten und allgemeiner Knappheit aber plötzlich umgekehrt hat. Grund genug also, darüber zu reden, und das tun wir in dieser Sendung. Strom und Wärme vom eigenen Dach. Solarenergie ist das Thema heute, und wir möchten auch mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Es geht um Strom und Wärme, also reden wir über Photovoltaikanlagen, die Strom erzeugen, und wir reden über Solarthermie, über Anlagen, die Wärme erzeugen, wobei auch Photovoltaik inzwischen genutzt wird, um Wasser warm zu bekommen. Darüber später mehr. Drei Gäste beantworten Ihre und meine Fragen, sämtlich zugeschaltet von Ihren Wohn- und Arbeitsorten. Inse Even ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bremen. Guten Tag, Frau Even.
Ja, hallo, Herr Ehring.
Frau Even, wie ist denn derzeit so die Nachfrage nach Beratung zu Solarthemen bei Ihnen?
Ja, ich würde sagen, es ist das Renner-Thema schlechthin, weil viele Menschen einfach energieautark werden möchten und sich daraus erhoffen, sofort eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu bekommen.
Also auch unabhängig von der Stromversorgung, wenn die mal ausfällt, das ist auch ein großes Thema.
Das ist ein ganz großes Thema, also weg von fossilen Brennstoffen, weg, also möglichst energieautark zu sein. Und leider müssen wir diesen Zahn häufig ziehen, dass es so einfach dann doch nicht ist.
Wolfgang Schröder ist Buchautor zum Thema Solarenergie und Gutachter für Schäden und Streitfälle zum Thema. Guten Tag, Herr Schröder.
Hallo, Herr Ehring.
Herr Schröder, womit müssen Sie sich denn bei dem Thema besonders häufig beschäftigen? Gibt es viel Streit um Solaranlagen und die Installation?
Na gut, wir haben momentan sowieso eine prekäre Situation. Wir könnten eigentlich Anlagen bauen bis zum geht nicht mehr. Wir haben aber eben die Situation. Wir haben jetzt zwar ein neues EEG, das die rechtlichen Grundlagen wesentlich verbessert hat als die Vorgängerversion, haben aber entsprechende Lieferprobleme, weil die Nachfrage recht hoch ist, haben entsprechend noch Preissteigerungen dazu und der übliche Fachkräftemangel. Und das sind Probleme, die da momentan aufeinandertreffen, die wir eigentlich für eine Energiewende gar nicht gebrauchen können.
Sie beschäftigen sich ja auch mit Schäden an Anlagen hinterher, das ist dann aber eher die Ausnahme?
Ja gut, die Ausnahme würde ich nicht unbedingt sagen. Wir haben teilweise Probleme bei Anlagen, das ist Handwerk. Es ist so ähnlich wie in der Baubranche. In der Baubranche gibt es auch vielschichtige Schäden und Mängel. Und genauso ist es auch bei Photovoltaikanlagen. Es hat sich schon vieles gebessert. Wir haben teilweise noch mit Auswirkungen zu tun, die vor 8 bis 10 Jahren waren, wo eben der große Boom war. Und da holt uns das eine oder andere, was Mängel angeht, noch ein.
Professor Volker Quaschning lehrt in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Fachgebiet regenerative Energiesysteme und macht sich dafür stark, die Stromversorgung auf 100% Erneuerbare umzustellen. Auch guten Tag, Herr Quaschning.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Quaschning, ich höre dazu immer wieder zwei gegensätzlich klingende Statements. Einerseits, der Fortschritt ist viel stürmischer, als wir uns das in den kühnsten Träumen gedacht hatten. Und andererseits, es geht alles viel zu langsam. Wie sehen Sie das denn?
Ja, das Tempo der Energiewende ist natürlich viel zu langsam. Wäre das ausreichend groß, hätten wir ja gar kein Problem diesen Winter. Also wir haben ja schon lange angemahnt, wir sind jetzt beim Strom bei etwa der Hälfte, beim Gesamtenergieaufkommen, was ja auch Wärme und Verkehr hat, da sind wir bei 20%. Und das ist halt einfach, wir haben 80% noch Öl, Kohle und Gas, und das macht natürlich das ganze problematisch und das verursacht diese Probleme. Wir müssen jetzt schnell weg, auch wegen dem Klimaschutz, und dann müssen wir jetzt einfach Tempo auflegen. Ja, und da hakt es ja, haben wir eben schon gehört, ein bisschen. Der Vorteil ist natürlich, dass die Solarenergie mittlerweile die preiswerteste Technologie ist. Das heißt, wir können mit Solarstrom in Deutschland mittlerweile billiger Strom erzeugen als mit Kohle, Atom oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, dass wir uns hier in Deutschland mittelfristig auch wirklich von den fossilen Importen unabhängig machen können.
Kommen wir zum Anfang mal zu den Basics, zu den Grundlagen. Es gibt ja zwei Arten von Solaranlagen. Eine Photovoltaikanlage erzeugt Strom und die Solarthermie erzeugt Wärme zur Stromerzeugung. Herr Schröder, wie funktioniert eine Solaranlage? Was gehört alles dazu zur Photovoltaik?
Also bei der Photovoltaikanlage habe ich den Generator. Das sind die Module, die auf dem Dach installiert werden. Ich habe dann Leitungen, die führen zum Wechselrichter. Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom, den die Module erzeugen, in Wechselstrom um, in der Form, wo er dann für das Netz gebrauchbar ist. Das heißt mit 50 Hertz und 230 Volt Spannung. Und ja, dann habe ich normalerweise dann noch den Zähler, wo die Menge gezählt wird, die ich entweder ins Netz einspeise oder dann selber verbrauche. Und da gibt es dann verschiedene Variationen. Ich kann zum Beispiel dann noch einen Speicher mit dazu rüsten, wo Energie gespeichert wird. Und ja, Smart Meter noch mit dazu, welcher meine Energie steuert und managt. Das heißt, den Eigenstromverbrauch für verschiedene Medien. Wir sprechen ja heutzutage nicht mehr nur alleine, was den Haushaltsstrom angeht, sondern wir haben ja auch Elektromobilität. Wir haben dazu auch die Möglichkeit, mit PV auch zu heizen, warm Wasser zu erwärmen. Das haben Sie ja schon erwähnt. Und ja, das sind so die Hauptkomponenten von einer Photovoltaikanlage.
Jetzt auch nochmal die Grundlagen zur Solarthermie. Herr Quaschning, wie macht eine Solarthermieanlage mein Wasser warm und unterstützt die Heizung?
Genau, das sind ja zwei Paar Schuhe. Das wird immer durcheinander geworfen. Wir sprechen immer von Solaranlagen, Solarkollektoren. Da denkt man auch, dass da Strom rauskommt. Eine Solarthermieanlage ist komplett anders. Das heißt, das hat mit Strom gar nichts zu tun. Das heißt, wir haben praktisch einen schwarzen Kollektor, der erwärmt sich, und da sind dann Rohre drin, wo Wasser durchgepumpt wird. Und durch die Sonne wird dieses Wasser warm, also das heißt, wir haben dann keinen Strom. Und dieses warme Wasser kann man dann im Haus verwenden, entweder um das Duschwasser zu erwärmen oder, wenn die Anlage ein bisschen größer ist, auch zur Heizungsunterstützung dabei zu sein. Es gibt auch Häuser, die sich komplett mit Solarthermie die Wärme versorgen. Dann braucht man aber einen gigantischen Speicher, weil im Winter kommt nicht genug davon. Dann muss man die Solarwärme von den Sommer in den Winter retten. Das wird dann natürlich dann auch sehr aufwendig. Insofern werden Solarthermiesysteme eigentlich im Wesentlichen zur Heizungsunterstützung verwendet.
Funktioniert das denn auch im Winter? Sie haben es ja angesprochen, im Winter ist es kalt und da kommt dann nicht so allzu viel Wärme bei raus.
Ja, also es gibt Häuser, die sich komplett mit Solarwärme versorgen, aber dann braucht man wirklich einen sehr, sehr großen Speicher. Also ein perfekt gedämmtes Haus. Beim Einfamilienhaus reden wir dann vom Speicher in der Größenordnung von 40 Kubikmetern. Also insofern, das ist dann schon ja, mehr als ein komplettes Zimmer, was wir dann speichern müssen. Es gibt Häuser, die funktionieren, wie gesagt, aber das muss man von Anfang an mit einplanen. Also wer jetzt einen Altbau hat und sagt, oh, ich will jetzt alles 100% mit Solar heizen, das wird wahrscheinlich nicht so einfach klappen. Also da wird man immer noch irgendeine andere Quelle brauchen, um über den Winter zu kommen.
Frau Ewen, jetzt hat Herr Schröder mich von der Photovoltaik überzeugt und Herr Quaschnik von der Solarthermie. Ich habe aber nur ein Dach. Was von beiden sollte ich installieren?
Das ist genau die wichtigste Frage, die Verbraucher auch immer wieder stellen. Haben die Haushalte zum Beispiel eine Gasbrennwertanlage oder eine Ölheizung, die noch relativ jung ist, ich sag mal 2-3 Jahre alt, dann überlegen die in der Regel, ob sie vielleicht ihre Heizungsanlage nochmal ergänzen über eine solarthermische Anlage, weil sie dann sagen, dann habe ich doch wenigstens die Warmwasserversorgung und ein wenig auch die Heizungsunterstützung über erneuerbare Energien geregelt. Dann gibt es die anderen, die gerade ein ganz neues Heizsystem überhaupt installieren, eben ein strombasiertes, sprich Wärmepumpe. Für die kommt dann sehr schnell die Diskussion, lass mich doch auch dann eine Photovoltaikanlage ergänzend dazu nehmen. Also es gibt sehr viele individuelle Aspekte, die da reinspielen und wo man genau überlegen muss, passt es für diesen Haushalt eher in Richtung Solarthermie Wir brauchen vor allen Dingen auch immer eine Perspektive der Haushalte. Also wie viele Personen werden denn in den nächsten Jahren auch im Haus sein? Werden da immer noch 5 Personen duschen, die das Warmwasser oder die Energie aus dem Dach für das Warmwasser auch nutzen können? Oder sind vielleicht demnächst nur noch 2 Personen im Haus? Also viele Einzelaspekte, die da reinspielen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, eine Wärmepumpe mit Solarthermie, das passt dann nicht so gut zusammen.
Doch, genau das passt gut zusammen. Also das ist schon so, wobei die Haushalte eigentlich immer die Vorstellung haben, ich habe dann eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und die wird zu 100% auch die Energie meiner Wärmepumpe mit abdecken. Und das funktioniert eben, wie Herr Quaschning gerade auch schon gesagt hatte, in den Wintermonaten eher nur noch begrenzt, weil die Sonne einfach da nicht so intensiv scheint.
Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das tun. Wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Rufnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie gern zurückgerufen werden möchten, um in der Sendung zu Wort zu kommen, dann schreiben Sie Ihre Rückrufnummer dazu. Herr Schröder, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ein neues erneuerbare Energiengesetz, das rechtliche Grundlagen für die Photovoltaik-Einspeisung regelt, das besser sei als das alte. Was hat sich verbessert?
Ja, es haben sich einige Punkte wesentlich verbessert. Um es vorwegzunehmen, es wird in dem Gesetz das öffentliche Interesse erklärt, die erneuerbaren Energien auszubauen. Und damit gewinnt das EEG eine juristische Abwägung und ein entsprechendes Gewicht. Die Vergütungen haben sich geändert. Wesentliche Änderung ist, es gibt 2 verschiedene.
Da ist jetzt die Leitung weg.
Ich glaube, aber vielleicht könnte ich gerade.
Ja, vielleicht können Sie einspringen.
Genau. Also die wesentliche Änderung ist, dass es auch wieder eine Volleinspeisung geben wird. Also im Moment ist es ja so, dass die Haushalte den Eigenstrom nutzen und dann die übrige Energie dann einspeisen. Und zukünftig wird es auch möglich sein, wieder eine Volleinspeisung zu machen, also die Anlage komplett, also gar nicht für den Eigenstrom zu nutzen.
Ist das denn attraktiv, die Volleinspeisung, Herr Quaschning?
Na, würde ich erstmal bei Einfamilienhäusern abraten, nicht? Also das ist eher was für Gewerbekunden vielleicht interessant ist, wenn da komplizierte Besitzverhältnisse sind. Bei einem Einfamilienhaus ist ja das Spannende, dass ich über den Eigenverbrauch, also den Strom auch wirklich selber verbrauchen kann und damit den extrem teuren Netzstrom ersetzen kann. Und damit rechnet sich so eine Anlage halt dann wesentlich besser. Es gibt noch eine weitere Verbesserung im neuen EEG. Das hat man eigentlich jetzt auch schon im alten eine erste Verbesserung gemacht. Also bislang waren Photovoltaikanlagen einfach steuerlich extrem kompliziert, weil man einfach hier eine Gewinn- und Verlustrechnung machen musste und die Gewinne dann versteuern musste. Viele haben sich dann Steuerberater genommen, ich auch. Also bei mir frisst der Steuerberater dann den ganzen Gewinn der Solaranlage auf. Und das hat man jetzt verbessert. Also bei Anlagen bis 10 Kilowatt, das sind 50 Quadratmeter, kann man von vornherein sagen, die Anlage ist nicht gewerblich, die soll einfach Liebhaberobjekt sein, kommt dann an diesen Steuersachen weitgehend vorbei. Und die Grenze möchte man jetzt nach oben setzen im neuen EEG. Das wird aber, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber da sind 30 Kilowatt im Gespräch. Das wären dann Solaranlagen ja in der Größenordnung 150 Quadratmeter. Also alle 1 und 2 Familienhäuser wären dann raus. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn es einfach nicht mehr so bürokratisch wird. Und da verbessert sich wirklich einiges momentan.
Frau Even, wenn ich jetzt noch drin bin, eine alte Solaranlage habe, sollte ich mich dann schleunigst abmelden von der Steuer? Und geht das auch für die Umsatzsteuer?
Das ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage, denn also diejenigen, die schon eine Solaranlage auf dem Dach haben, haben ja die Bedingungen für die nächsten 20 Jahre. Also das heißt, eigentlich haben sie dann die Einspeisevergütung für die nächsten 20 Jahre. Diejenigen, die vor 20 Jahren die Verträge abgeschlossen haben und die Inbetriebnahme hatten, haben noch sehr, sehr hohe Einspeisevergütungen gekriegt. Also da würde wahrscheinlich die aktuelle Regelung überhaupt gar nicht sinnvoll sein. Aber es ist eben die Bedeutung für die neuen Anlagen, welches Modell wähle ich, und da gebe ich Herrn Quaschning auf jeden Fall recht, dass der Eigenstromverbrauch auf jeden Fall ganz oben steht.
Und die Abmeldung von der Steuer empfehlen Sie nur bei neueren Anlagen?
Also das ergibt sich automatisch bei den neuen Anlagen. Also wenn ich heute eine Anlage in Betrieb nehme, muss ich mich entscheiden, welches Modell ich wähle. Und wenn ich dann quasi, es wird ja immer als Liebhaberei, sprich die Anlagen, die weniger als 10 Kilowatt Peak haben, anmelde, dann habe ich auch die entsprechenden Steuererleichterungen. Ist die Anlage größer, muss ich alle Bedingungen des Themas Steuer auch erfüllen.
Im vergangenen Jahr wurden ungefähr 240.000 Photovoltaikanlagen neu installiert. Herr Schröder, Sie sind wieder da, die Leitung ist wieder zustande gekommen. Wie groß sollte die Anlage sein? Welche Leistung ist für eine Familie angemessen?
Gut, in der Regel ist ja meine Dachfläche bei einem Einfamilienhaus begrenzt. Eigentlich sollte ich so viel draufpacken, wie es geht. In der Regel kommen da Anlagengrößen von 10 bis 15 kW zustande.
Das heißt 10 bis 15 Kilowatt Peak. Was bedeutet das dann in Jahresstromertrag so ungefähr?
Naja, es kommt auf die Ausrichtung des Daches an. In der Regel geht man so von 900 bis 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak installierter Leistung aus. Das heißt, bei einer 10 Kilowatt Peak Anlage habe ich so 9000 bis 10.000 Kilowattstunden an Ertrag im Jahr.
Wie viel davon werde ich normalerweise selbst verbrauchen?
Das kommt auch immer darauf an, wie ich meinen Haushalt führe. Also das macht dann natürlich keinen Sinn, die Waschmaschine oder die Spülmaschine nachts laufen zu lassen, sondern ich muss dann schauen, dass ich tagsüber schon mal so viel Verbrauch wie möglich habe, um den Strom gleich direkt von der Photovoltaikanlage zu verbrauchen. Man rechnet so auch je nach Haushaltsgröße zwischen 10 und 30%, was ich von dem Strom dann direkt von der Photovoltaikanlage beziehen kann, ohne Speicher. Also wie gesagt, das kommt ganz stark auf die Haushaltsgröße drauf an und auf die Haushaltsführung.
Herr Quaschning, was kostet denn so eine Anlage mit 10 Kilowatt Peak im Moment etwa?
Naja, das hängt auch ein bisschen von der Größe ab und wir sehen, dass momentan die Preise sehr stark variieren. Also so eine Hausnummer bei mittelgroßen Anlagen kann man sagen, ohne Speicher kann man ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro pro Kilowatt rechnen. Momentan sehen wir eher, dass wir uns am oberen Ende oder drüber bewegen. Kommt der Speicher noch dazu, der ist dann auch nochmal relativ teuer, dann haben wir auch nochmal 1.000 Euro pro Kilowattstunde, so in der Größenordnung. Also wenn man das mal so in Zahlen hat, wenn man jetzt wirklich so ein Dach voll macht, vielleicht mit 10 Kilowatt, dann ist man bei rund 15.000 Euro derzeit, vielleicht bei der Photovoltaikanlage kommt nochmal ein Speicher dazu, können das auch nochmal locker 10.000 sein, die dazukommen. Also das ist so ein bisschen die Hausnummer, mit der man dann rechnen muss.
Ich verfolge seit ungefähr 25 Jahren die Solarenergie und die Preise gingen fast immer nach unten, außer Anfang der Nullerjahre, da war mal eine Zeit lang Silizium knapp. Und jetzt gehen die Preise wieder nach oben. Wie stark und was ist Ihre Erwartung, wie sich das entwickelt? Vielleicht Frau Ewen.
Ja, also ich habe gerade Herrn Quaschnig auch gelauscht. Also wir erleben tatsächlich eher 2.500 Euro pro Kilowatt Peak. Also die Preise sind ganz schön hoch und wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwie wieder stabilisiert. Also dass es wieder in einem bezahlbaren Rahmen auch sein wird. Allerdings wissen wir auch, dass die Lieferketten relativ umfangreich sind. Also wo das ganze Material so herkommt und je nach Weltlage und Friedenssituation kann der ein oder andere Rohstoff tatsächlich auch wieder teuer werden. Also man kann es nicht sagen, wir haben keine Glaskugel und wir bekommen diese Frage natürlich relativ häufig in dem Zusammenhang, soll ich noch warten, wird es nächstes Jahr billiger oder soll ich lieber jetzt zuschlagen und sofort den Vertrag unterschreiben? Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir merken, dass es sehr wohl einen Grund gibt zu warten, nämlich dann, wenn man sagt, naja, eigentlich habe ich hier den Handwerksbetrieb vor Ort und das ist der Betrieb meines Vertrauens und die machen das toll, aber die können mir das erst nächstes Jahr installieren. Soll ich jetzt lieber ein Angebot, was deutlich teurer ist, annehmen und naja, mal gucken, wie die das dann installieren. Also da muss man mal sagen, vielleicht dann dem Gefühl eher folgen.
Wie steht es denn um die Lieferfristen? Das war, glaube ich, Herr Schröder.
Ja, ich wollte da vielleicht nochmal einpacken. Also mit dem Warten oder nicht warten. Also ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man für Angebote bekommt. Also die Preise sind zwar gestiegen, wenn man sich Wechselrichter und Solarmodule anguckt, aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Angebote von 2.500 Euro pro KW. Das wäre ja fast das Doppelte, was man irgendwie vor 2-3 Jahren noch bezahlt hat. Und bei solchen Preisen kann man einfach sagen, da klar, Angebot und Nachfrage. Die Unternehmen haben einfach wahnsinnig viele Anfragen, viel mehr, als sie abarbeiten können und setzen halt ihre Preise nach oben. Wenn die Preise so hoch sind, dass sich die Photovoltaikanlage dann auch nicht mehr rechnet, dann denke ich mal, macht es durchaus Sinn zu warten, weil es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Solaranlagen preislich so hoch bleiben müssen. Also Solarmodule von den Produktionskosten, die werden immer rationaler und das heißt, da bestimmt einfach derzeit Angebot und Nachfrage den Preis. Und wenn der Preis so hoch ist, dann ziehen auch die Produktionsanlagen nach. Das haben wir auch schon bei den letzten hohen Preiswellen, wie Sie schon gesagt haben, den Nullerjahren erlebt. Und bei den Modulen, Wechselrichtern, da sind die Chips momentan knapp. Auch da ist ja zu erwarten, dass sich diese Chip-Verknappung irgendwann wieder lösen wird. Das Personal, klar, Personalmangel haben wir, da werden wir noch hohe Preise sehen. Aber ich sag mal, bei den anderen Produkten erwarte ich langfristig eher sinkende wieder als fallende Preise. Also es gibt aber auch noch momentan gute Angebote, die man kriegt. Also ich habe auch schon Leute gehört, die jetzt in den letzten Wochen gebaut haben und das noch für einen vernünftigen Preis. Also es hängt vom Angebot ab, ob man warten sollte oder nicht.
Vielleicht noch die Lieferfristen ganz kurz, wir sind kurz vor den Nachrichten.
Ja, Lieferfristen, Module und Zubehör, das geht eigentlich noch. Knackpunkt ist momentan die Wechselrichter. Da haben wir teilweise Lieferfristen von einem Dreivierteljahr.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon. Wir sprechen heute über Strom und Wärme vom eigenen Dach. Es geht um Solaranlagen und zwar sowohl um solarthermische Anlagen, die Wärme erzeugen, als auch um Photovoltaikanlagen, die zur Stromerzeugung dienen. Drei Fachleute beantworten Ihre und meine Fragen. Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen, der Buchautor und Gutachter Wolfgang Schröder und Professor Volker Quafning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ihre Fragen und Ihre Anregungen sind hier richtig. Wenn Sie uns anrufen wollen, dann wählen Sie die ganz in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und unsere Nummer gewählt hat Herr Eiding. Guten Tag, Herr Eiding.
Ja, schönen guten Tag, Herr Ehring. Ich freue mich, in der Sendung dabei sein zu dürfen.
Ja, was sind Ihre Erfahrungen?
Ich habe eben einen Beitrag gehört von einem Herrn, der seine Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe kombinieren wollte. Und da kam der Einwand, okay, im Winter, wenn die Sonne weniger scheint, hat die Wärmepumpe dann natürlich zu wenig Strom von der Solaranlage. Es geht also hier auch um Speicherung von der Energie. Und da würde ich die Anregung haben, der Trend geht zur Elektromobilität, zu den Fahrzeugen, in denen übrigens auch die Speicher weitaus billiger sind als die Speicher, die man sich für den Keller kaufen kann. Eben wurde gesagt, Kilowattstunde Speicher im Keller kostet ungefähr 1.000 Euro. Ich kriege ein 80 Kilowattstunden, also ein Elektroauto mit einer 80 Kilowattstunden Batterie, Hochleistungsbatterie, kann ich aber für 50.000 oder 60.000 Euro kaufen und habe dann noch ein Auto dabei. Warum kann man nicht die Elektrofahrzeuge, die ja nachweislich sowieso an 80% oder 90% des Tages stehen, wenn die an der Wallbox angeschlossen sind, diese Wallboxen alle bidirektional einrichten, sodass sie also Batteriestrom laden können, aber auch Strom aus der Batterie des Fahrzeugs entnehmen können und das Haus speisen können. Warum macht man das nicht grundsätzlich so? Ja. Man hätte eine dezentrale Energieversorgung in ausreichendem Maße. Die Netze würden auch nicht belastet, weil je mehr Energie ich in meinem Mikrokosmos zu Hause oder am Arbeitsplatz hin und her schaukle, umso besser für die Netze. Hätte doch viele Vorteile.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Vielleicht Herr Quaschning, das soll ja kommen. Wie weit ist das?
Genau, also das ist auf alle Fälle wichtig, dass das kommt. Wir wissen ja, dass wir uns mit erneuerbaren Energien komplett versorgen wollen, mit Sonne und Wind, dann brauchen wir Speicher und es wäre fatal, auf die Autolösung nicht zurückzugreifen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich so ein neues, größeres Elektroauto habe, dann ist die Batterie, die da eingebaut ist, so groß, dass ich in ein Familienhaus fast eine Woche mit Strom versorgen könnte, theoretisch. So, da bleibt es bei theoretisch. Momentan geht es bei den meisten Herstellern technisch noch nicht. Es gibt einzelne asiatische Hersteller, wo ich im Inselbetrieb, also wo da eine Steckdose ist, wo ich dann auch theoretisch wirklich mal einen Toaster anschließen kann und betreiben, aber nicht, wenn das Auto oder die Anlage am Netz ist. Da sind die Rahmenbedingungen noch nicht gesetzt. Da muss erstmal rechtlich noch was passieren und die Anlagen und die Technik muss noch weiterentwickelt werden. Wir werden das sehen, hoffentlich schon in 2-3 Jahren, aber momentan klappt das, wenn, dann überhaupt nur im Inselbetrieb.
Das heißt, dann werde ich mir dann eine, wenn ich ein Elektroauto habe, mit Wallbox eine neue Wallbox kaufen müssen, um das nutzen zu können.
Das müssen wir sehen, weil das natürlich auch abrechnungstechnisch geregelt werden muss. Aber es gibt ja Menschen, die Angst haben bei einer jetzt irgendwie in der Notlage beim Strom. Also da gibt es ja, wie gesagt, Autos, die da eine Steckdose haben, wo ich dann im Zweifelsfall halt einfach irgendwo einen Kabeltrommel an mein Auto anschließen kann. Ich lade das dann am Tag über mit der Solaranlage voll. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann habe ich zumindest mal das Notstromaggregat im Carport stehen. Also das ist heute schon möglich. Alles andere ist leider noch Zukunftsmusik. Da hoffe ich mal, dass das Wirtschaftsministerium da auch schnell Lösungen vorlegt, die wir überall übertragen können.
Ganz genau. Das wäre nämlich auch der zweite Punkt gewesen. Wenn es denn politischer Wille ist, dass wir regenerative Energien nutzen, speziell die Solarenergie, dann in Gott, ich bin da sehr dafür, aber dann bitte schafft auch die politischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel Abrechenbarkeit. Jetzt ich sollte jetzt ein Elektroauto kriegen als Dienstwagen. Es wäre mir nicht erlaubt gewesen, diesen Dienstwagen, wenn ich abends mit leerem Akku nach Hause komme, zu Hause zu tanken. Mein Arbeitgeber hätte mir das nicht vergüten können, weil es wäre ja kein geeichter Stromzähler da. Jeder hat einen geeichten Stromzähler im Haus mit seinem Energieversorger. Warum können die Wallboxen nicht geeichte Zähler haben und warum geht das nicht?
Ja, herzlichen Dank, Herr Eiding. Ich habe noch eine technische Nachfrage. Wenn ich jetzt die Autobatterie nutzen will, brauche ich dann trotzdem einen Solarspeicher im Keller? Vielleicht Herr Schröder?
Nein. Oder Herr Quaschnik? Nein, eigentlich nicht, weil, wie gesagt, der Autospeicher ersetzt dann den Speicher, den ich üblicherweise im Keller hätte.
Herr Kruse hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kruse.
Guten Tag, Herr Ehring.
Sie haben Ihre Erfahrungen mit Solarenergie.
Ja, also wir haben uns vor 2 Jahren eine, so aus Gag eigentlich mehr oder weniger, 330 Watt Paneele, einen Laderegler und einen Wandler und 200 Ampere Batterien besorgt. Das war ganz simpel aufzubauen, das wurde alles nur zusammengesteckt, das ist also idiotensicher. Und wir haben dann nach der ersten Abrechnung richtig blöd geguckt, weil wir 477 Euro eingespart haben. Also wir nutzen den Strom selber, weil, jetzt mal ganz ehrlich, also was ich als Abgabe bekäme, ja, wenn ich sehe, was der Strompreis kostet, steht das in keinem Verhältnis. Also wir benutzen das selber. Ich habe alte Staubsauger, die haben bis 300 Watt. Die kann ich benutzen. Wir haben Handmixer und der Router läuft 24 Stunden darüber. Das heißt, da haben wir ungefähr ausgerechnet, das kostet uns 100 Euro im Jahr weniger. Und ich möchte wirklich nur jedem empfehlen, da braucht keiner vor Angst zu haben. Da gibt es Sets im Internet zu kaufen und die kann man auf Balkon im Prinzip an der Wand hängen und mit einer 100 Ampere Batterie kann man schon ein bisschen was reißen. Als Beispiel die, wie gesagt, diese Dauerverbraucher wie Router oder Radio zum Beispiel auch zu verwenden. Und zu den Autobatterien möchte ich gerne mal sagen, also wenn wir jetzt noch anfangen, wir haben Batterien, die angeblich bis 600 Kilometer Reichweite brauchen und die jetzt auch noch für unser Stromnetz zu benutzen, das ist Schwachsinn. Und zwar aus dem Grund, weil wir die Batterien in den Autos damit belasten. Das heißt, die Batterien in den Fahrzeugen werden am Ende nämlich nicht länger halten und deshalb ist das kontraproduktiv. Vielleicht sollte man eher alle Flächen, wo es möglich ist, an Gebäuden auch wirklich konsequent mit Solarflächen bestücken, denn es muss nicht immer die Sonne da sein, damit geladen wird. Vielleicht wird weniger geladen, aber Lichteinfall alleine hilft schon. Und dann hätte ich noch einen Vorschlag an die Industrie. Warum haben überhaupt Handys nicht permanent eine Solarfläche drin? Oder andere Geräte. Es gibt genügend Geräte, die wir im Alltag verwenden, wo ich mich wirklich frage, warum da keine Solarflächen drin sind.
Ja, herzlichen Dank, Herr Kruse. Zum Thema Autobatterien. Wie gehen die schneller dadurch kaputt, dass sie auch für das Haus genutzt werden? Vielleicht, Herr Schröder, wie ist da Ihre Erwartung?
Na gut, ich habe natürlich dann eine höhere Anzahl von Lade- und Entladezyklen. Das kann sich durchaus schon auf die Lebenszeit von so einer Autobatterie niederschlagen. Ich denke, da fehlen sicherlich dann entsprechende Erfahrungswerte, weil, wie gesagt, diese Technik ja so noch gar nicht eingesetzt wird. Aber auf der anderen Seite, es entwickeln sich auch die Batterien immer weiter. Und was da die Lebensdauer angeht, denke ich mal, dass wir da in den nächsten Jahren auch entsprechende Fortschritte machen.
Zuschüsse für Solaranlagen sind ein weiteres Thema. Frau Ewen, wo gibt es noch Subventionen? Oder ist das alles ausgelaufen?
Naja, es ist eigentlich gar nicht richtig angelaufen, denn die eigentliche Photovoltaikanlage wurde in den letzten Monaten, Jahren nicht gefördert und auch jetzt aktuell nicht, es sei denn im Rahmen eines Neubauvorhabens und Effizienzhauses. Also für alle diejenigen, die jetzt dann denken, jetzt möchte ich eine Anlage kaufen und ich hätte gerne eine Förderung, die gibt es nicht auf Bundesebene. Aber wir wissen, dass es viele Förderprogramme auf kommunaler oder Landesebene gibt. Also einzelne Bundesländer fördern entweder bieten Speicherzuschüsse an oder auch Photovoltaikanlagen werden bezuschusst. Deswegen auch immer unser Hinweis, fragen Sie in Ihrer Stadtverwaltung, Gemeinde, bei Ihrem Energieversorger nach, ob es da zumindest kleine Beiträge dazu gibt. Nur auf Bundesebene gibt es die Photovoltaikanlagenförderung nicht, aber die Solarthermieförderung. Also wer nicht auf die stromerzeugende Anlage gehen möchte, sondern wärmeerzeugende Anlage, Solarthermieanlagen sind förderfähig.
Solaranlagen finden sich überwiegend auf Eigenheimen, nur selten auf Mietshäusern und das, obwohl größere Häuser oft ein größeres Dach haben. Doch eine eigene Solaranlage lohnt sich vor allem, wenn man den Strom selbst verbrauchen kann und das ist bei Mietshäusern nicht so einfach. Es liegt also nahe, die Mieterinnen und Mieter mit Elektrizität zu versorgen, allerdings ist das gar nicht so einfach umzusetzen. Inzwischen übernehmen externe Dienstleister den erheblichen, auch bürokratischen Aufwand und das überwiegend nicht bei kleinen Privatvermietern, sondern bei großen Immobiliengesellschaften. Wo es funktioniert, profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner von günstigem Strom, doch bis zu einem Boom ist es noch ziemlich weit. Und warum, dieser Frage ist Ines Rutschmann nachgegangen.
Die Strompreise sind 2022 hoch und sie steigen weiter. Es gibt aber Tarife mit stabilen und günstigen Preisen, etwa bei der Wohnungsbaugesellschaft HOWOG in Berlin. Geschäftsführer Ulrich Schiller führt aus.
Also bei uns sind es aktuell 27,7 Cent pro Kilowattstunde und wir haben einen Grundpreis von 84 Euro. Wir haben damals, als wir diesen Preis festgelegt haben, gesagt, wir wollen damit 3 Cent unterm Grundversorger liegen. Das wird heute sicherlich noch deutlich weniger sein.
Tatsächlich kostet der Tarif ab Oktober mehr als 5 Cent weniger als beim Grundversorger Vattenfall. Beziehen können den Strom nur die eigenen Mieter, denn die HOWOG produziert ihn überwiegend auf den Dächern der Wohnhäuser mit Photovoltaikanlagen. Der Solarstrom ist günstiger als der aus dem öffentlichen Netz, weil keine Entgelte und Abgaben anfallen. Seine Erzeugung ist dauerhaft günstig. Schließlich gibt es keine Brennstoffkosten. Steht nicht genügend Sonnenstrom zur Verfügung, kauft das Unternehmen Energie zu und liefert sie über das Netz. Rund 3000 Haushalte versorgt der Vermieter so mit Strom aus bislang 24 Anlagen, berichtet Ulrich Schiller. Jedes Jahr kommen weitere hinzu, auf Neubauten und Altbauten.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit unserem Portfolio in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Ich bin mehr und mehr der Überzeugung, dass es heute richtig und wichtig ist, so viel wie möglich Energie am Gebäude zu erzeugen. Übrigens nicht nur mit Photovoltaikanlagen, sondern auch unter anderem Blockheizkraftwerk und wir haben auch Bauanträge gestellt für Windkraftanlagen auf Dächern.
Viele Vermieter in Deutschland interessieren sich für Mieterstromanlagen, doch die Umsetzung ist komplex. Neben Planung und Errichtung der Anlage muss sich der Vermieter als Energieversorger registrieren, ein Gewerbe anmelden, Mieter als Stromkunden gewinnen und mit diesen einen Vertrag schließen. Und zu guter Letzt die Strommengen bilanzieren und einmal im Jahr abrechnen. Ein Unternehmen wie die HOWOG mit insgesamt 75.000 Wohnungen schafft das ohne Probleme. Für kleine Vermieter ist es schwieriger, sagt Corinna Kodim vom Verband Haus und Grund Deutschland.
Als unsere privaten Vermieter davon gehört haben, waren sie ganz begeistert. Die Idee hat sie sehr verlockt, also eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach zu setzen und den Strom daraus ihren Mietern anzubieten. Doch alle, die es versucht haben, sind dann mehr oder minder an den bürokratischen Hürden gescheitert oder haben es durchgestanden und haben aber gesagt, einmal und nie wieder.
Ein Vermieter ist dabei nicht zwangsläufig auf sich allein gestellt. Klassische Energieversorger und Dienstleister helfen, Projekte zu realisieren. Sie mieten Dächer, installieren die Anlage, schließen die Verträge und liefern den Strom. Der Vermieter hat keine Arbeit und erzielt trotzdem zusätzliche Mieteinnahmen. Die Firma 100 aus Köln ist ein solcher Dienstleister. Wirtschaftlich umsetzen ließen sich Mieterstromanlagen dann gut, wenn eine Immobiliengesellschaft mehrere Häuser mit etwa 1000 Wohnungen auf einmal ausrüste, sagt Geschäftsführer Ernesto Garnier. Mit privaten Vermietern und Wohnungseigentümern würde das Unternehmen auch gern kooperieren.
Aber unsere Erfahrung zeigt, den initialen Erklärungsabstimmungsaufwand, den kriegen wir einfach nicht mehr rein. Und so geht es leider auch anderen Anbietern in dem Segment. Deshalb ist es, das muss man so hart und nüchtern ausdrücken, für die privaten, für die kleinen Vermieter, für die Wohneigentümergemeinschaften aktuell wahnsinnig schwer, einen Dienstleister, einen Partner dafür zu finden.
So kommt es, dass es bundesweit bislang nur etwa 4000 Mieterstromanlagen gibt. Um die Hürden für kleine Vermieter abzubauen, schlägt der Verband Haus und Grund Folgendes vor. Mieter sollten verpflichtet werden, Mieterstrom zu nutzen. Dieser sollte 25% weniger kosten als der vom Grundversorger. Abgerechnet würde der hauseigene Strom wie die Wärme der Heizanlage im Haus über die Nebenkosten. Und die Mieter behielten ihren bisherigen Stromvertrag, wie dies bei Eigenversorgern üblich ist. Wenn kein Solarstrom verfügbar ist, kommt die Energie über das öffentliche Netz. Der Vorschlag ist seit 3 Jahren bekannt. Aufgegriffen hat ihn die Politik noch nicht.
Über Mieterstrom war das ein Beitrag von Ines Rutschmann. Frau Ewen, das war ja gerade aus der Perspektive der Vermieter, dass Mieterinnen und Mieter dazu verpflichtet werden, den Mieterstrom auch zu nutzen. Wie sehen Sie das denn aus der anderen Perspektive? Wäre das eine gute Idee?
Solange dann gewährleistet wäre, dass der Strom tatsächlich deutlich günstiger wäre, wäre das durchaus ein Weg. Den Weg hätte ich, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht so positiv benannt, weil da haben wir immer gesagt, der Verbraucher, die Verbraucherin soll doch bitte die Freiheit behalten, den Stromanbieter selbst zu wechseln und zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln. Das haben wir aktuell und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren nicht mehr so. Und das heißt, die Mieter hätten absolute Vorteile bei so günstigen Tarifen.
Herr Quaschning, was muss denn passieren, damit mehr Mieterstrom installiert wird?
Ja, die Bürokratie muss auf alle Fälle gehen. Also es war in dem Beitrag ja schon sehr, sehr gut, vor allen Dingen bei kleineren Häusern, also wo wirklich dann ja keine großen Wohngesellschaften dahinter sind, die einfach Menschen auch vielleicht einstellen können oder bezahlen für den bürokratischen Aufwand, da klappt das dann halt einfach nicht mehr und es muss einfach sehr, sehr einfach sein. In der Schweiz gibt es zum Beispiel da ganz andere Regularien, da hält sich der Staat komplett raus, was hinter dem Zähler passiert und die einzigste, und da gibt es auch die Abnahmepflicht, also dass halt alle mitmachen müssen. Die einzigste Voraussetzung ist, dass der Strom dann günstiger sein muss als der normale Netzstrom. Und das wäre ein Weg, den man in Deutschland auch einschlagen sollte, weil sonst kommt man dann nicht in die Hufe. Und dann hat man wirklich so dieses Gerechtigkeitsdilemma. Alle Menschen, die in Eigenheimen wohnen, haben die Möglichkeit, von günstigen Solarstrom zu profitieren. Die Menschen in der Mietwohnung nicht oder nur so begrenzt, vielleicht mit einer Balkonanlage, da kommt aber nicht so viel raus und deswegen müsste da der Gesetzgeber die bürokratischen Hürden vor allen Dingen für kleinere Häuser und Hausbesitzer, die halt wirklich nur ein Haus haben und da keinen großen Verwaltungsapparat dahinter haben, das muss sich deutlich verbessern.
Angesprochen ist die Balkonanlage. Herr Schröder, was bringt so etwas? Eine kleine Solaranlage am Balkon ist für Mieterinnen und Mieter und auch für Menschen in der Eigentumswohnung die Möglichkeit, sich selbst eine Solaranlage zuzulegen. Lohnt sich das?
Auch hier wieder die Antwort vorweg. Es kommt immer darauf an, auf den Einzelfall. Wenn ich die Möglichkeit habe, da 2-3 Module anzubringen, je nach Haushaltsgröße kann ich so zwischen 3% und 10% an Stromkosten sparen. Es setzt aber auch wieder ein paar Dinge voraus. Wenn ich da Mieter bin oder in einer Eigentumsgemeinschaft bin, brauche ich die Zustimmung vom Vermieter, um sowas anzubringen oder von der Wohnungsgemeinschaft. Es kommen auch wieder ein paar bürokratische Hürden dazu, die gerade eben schon angeklungen sind, aber in eine ganz andere Richtung. Man streitet momentan darüber, mit welcher Steckvorrichtung diese Module an den Haushaltsstrom angeschlossen werden sollen bzw. dürfen. Die einen sagen, Schuko-Stecker ist ausreichend, die anderen wollen einen speziellen Stecker haben. der mir mit Installation dann irgendwo zwischen 100 und 200 Euro kostet. Das heißt, mir gehen dann schon mal 2 Jahre Stromersparnis verloren. Die Bundesnetzagentur, das ist so im Hintergrund heraushörbar, die möchte für solche Kleinanlagen dann auch noch einen zusätzlichen Zähler haben, weil in Deutschland soll ja alles korrekt gezählt werden und es könnte sein, dass hier über den Zähler vielleicht 5 oder 10 Kilowattstunden eingespeist werden, wobei die Einspeisung eigentlich gar nicht gezählt werden darf. Es muss da von vornherein schon ein Zähler eingebaut werden mit Rücklaufsperre. Das sind so Sachen, die summieren sich dann und es kann dahingehend auch dann gipfeln, dass in dem Unterverteilung oder in dem Schrank kein ausreichender Platz mehr da ist und ich muss den ganzen Zählerschrank umbauen und habe dann Kosten von 4.000 bis 5.000 Euro und dann ist eigentlich das Ganze schon passé.
Das heißt, Sie können es im Prinzip empfehlen oder Herr Quaschning, empfehlen Sie das?
Ja, ich würde noch mal einhaken. Also genau, Sie sprechen das korrekt an, dass wir hier so ein bisschen Grauzone haben und auch viel Unsicherheit, ich würde mal sagen, geschürt wird. Also es gibt keine juristische, rechtliche Verbindung, den Stecker zu tauschen. Also man kann und darf mit dem Schuko-Stecker einsetzen. Voraussetzung ist, dass der Wechselrichter den aktuellen Rahmenbedingungen, da gibt es eine Richtlinie VDE 4105, wenn da der Wechselrichter dieser Richtlinie entspricht, dann kann ich ohne Bedenken auch die Anlage, so eine Balkonanlage mit dem normalen Stecker in die normale Steckdose einpacken. Man muss die Anlage beim Netzbetreiber anmelden und dann ist es Aufgabe des Netzbetreibers, sich um die Zähler zu kümmern. Und die Anmeldung ist auch nicht so besonders kompliziert. Also insofern richtig ist, dass man die Zustimmung vom Vermieter braucht. Wobei es da auch ein Urteil gibt aus Stuttgart, wo eine Vermieterin ja verdonnert wurde, gerichtlich aus Klimaschutzgründen so eine Anlage zu tolerieren. Aber diesen Weg möchte man natürlich ja auch nicht immer gehen. Also insofern wäre meine Empfehlung, eine Anlage zu kaufen, die halt entsprechend einen sicheren Wechselrichter hat, mit dem Vermieterin der Vermieterin zu sprechen und dann einfach die Anlage guten Gewissen installieren, korrekt anmelden beim Netzbetreiber und dann sollte eigentlich auch nichts passieren.
Herr Speichert,
ich hätte ganz gerne
Frau Ewen noch gekurzt
eine Ergänzung dazu. Also wir haben jetzt gerade die Hürden gehört, die vielleicht darauf warten. Die werden auch tatsächlich, da muss ich Herrn Quaschning wieder recht geben, häufig ein bisschen zu doll aufgebauscht. Wir diskutieren das hier vor Ort sehr häufig, aber wir dürfen nicht vergessen, diese Balkongeräte haben auch den Vorteil und das macht dann auch Spaß. Die Haushalte gucken sich in ihren Apps auch genau an, wie funktioniert das hier eigentlich mit der Einspeisung und wie ist eigentlich mein Stromverbrauch. Also es hat auch einen ganz, ganz hohen psychologischen Effekt. Ich mache mir Gedanken über meinen Stromverbrauch. Ich habe ein besseres Gewissen im Sinne, ich tue etwas für den Klimaschutz und ich habe überhaupt eine Möglichkeit, meinen Beitrag zu leisten.
Mhm. Herr Speichert hat uns angerufen.
Ja.
Guten Tag, Herr Speichert. Was ist Ihr Anliegen?
Guten Tag, Herr Ehring. Ja. Und zwar, ich möchte eine kleine Korrektur anbringen oder einen Hinweis. Es geht um die Anmeldung der bestehenden Photovoltaikanlagen als Liebhaberei. Und zwar, wir betreiben die Anlage seit 2009, sind also mit einer relativ hohen Einspeisevergütung vertreten. Es ist eine Anlage mit von 4,2 kW Peak. Und ich habe in 2021 von meinem Finanzamt, nachdem ich dann also mal wieder die Einnahmenüberschussrechnung, diesen kompletten komplexen Aufwand bei der steuerlichen Anmeldung durchlaufen habe, den Hinweis bekommen, warum melden Sie Ihre Anlage nicht als Liebhaberei an? Und ich habe das dann durchgezogen. Seit 2022 zahlen wir also keinerlei Einkommensteuer mehr. Also es ist völlig neutral. Also wir brauchen keinerlei Anträge mehr stellen, keinerlei Einkommensteuererklärungen mehr machen und dergleichen.
Die Umsatzsteuer bleibt aber?
Nein, die Umsatzsteuer ist auch, das ist natürlich auf Antrag. Dann muss man eben halt diese Anlage als Kleinstunternehmer anmelden. Und ich bekomme jetzt die Einspeisevergütung eben halt auch umsatzsteuerfrei, logischerweise. Und dann ist das Thema Umsatzsteuer auch durch.
Ja, herzlichen Dank für den Hinweis. Was gibt es bei der Umsatzsteuer zu beachten? Das wäre vielleicht noch eine ganz kurz vor den Nachrichten zu beantwortende Frage. Vielleicht an Frau Ewen.
Ja, tatsächlich beraten wir zu diesen steuerlichen Fragen nicht. Also da ist tatsächlich der Steuerberater oder das Finanzamt gefragt. Ich weiß nicht, ob die anderen Mitstreiter hier Näheres wissen.
Ja. Naja, vielleicht ganz kurz, der Vorteil ist, wenn man die Anlage ja gewerblich betreibt, dass man sich die Umsatzsteuer von dem Kauf der Photovoltaikanlage erstatten lassen kann. Dann muss man allerdings 5 Jahre lang auch mindestens die Einnahmen der Photovoltaikanlage danach, die Umsatzsteuer dann abführen. Nach 5 Jahren kann man dann, wie vorhin gesagt wurde, in die Kleinunternehmerregelungen wechseln. Das heißt, es ist schon ein gewisser Aufwand vorhanden. Muss man sich durchrechnen. Also gerade beim Kauf einer Solaranlage, da sind ja schon auch ein paar tausend Euro Umsatzsteuer dabei. Also da gibt es Möglichkeiten, die teilweise zumindest mal wiederzubekommen. Aber man hat natürlich den Aufwand mit dem Finanzamt und da muss man im Zweifelsfall wirklich dann den Steuerberater fragen, was der bessere Weg ist.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz, noch bis 11.30 Uhr mit Georg Ehring am Mikrofon und dem Thema Strom und Wärme von der Sonne. Wir reden über Solarenergie. Gäste sind dabei Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen, Professor Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Wolfgang Schröder, Buchautor und Gutachter zum Thema Solarenergie. Uns angerufen hat Herr Gruber. Herr Gruber, guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihre Frage oder Ihr Anliegen?
Wir sind eine von 3 Parteien einer WEG, eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Was haben wir zu beachten, wenn wir eine PV-Anlage auf unserem Dach installieren wollen für die Stromerzeugung mit einem Speicher und eventuell Wallboxen in unseren Garagen? Welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte gibt es dabei zu beachten? Und eventuell macht eine der 3 Partien nicht mit, können die 2 restlichen dieses Projekt doch realisieren, mit Duldung der 3. Partie, die sich bei der Finanzierung der Nutzung nicht beteiligen will.
Ja, danke für die Frage. Vielleicht kann Frau Ewen darauf antworten.
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, weil jetzt kommt es unter anderem darauf an, ob die Eigentümer auch die Wohnung selbst bewohnen oder ob zum Beispiel die Eigentümer oder Eigentümerin sich nicht beteiligt, die aber vermietet. Also da ist schon mal eine Konstruktion schwierig. Man kann auch mit 2 von 3 Eigentümern so etwas betreiben, muss es dann sorgfältig trennen im Haus, dass es auch wirklich dann nur die Versorgung dieser beiden ist. Und die ganze Kombination mit der Wallbox wird außerordentlich kompliziert, weil es um die Anschlussleistung geht für dieses Haus. Also reicht es für eine Wallbox? Also wir haben viele Beispiele, wo jeder in seiner eigenen Garage in einer Eigentümergemeinschaft eine Wallbox haben will und das geht dann nicht so einfach, weil dann die Netzbetreiber sagen, wir müssen ja ganz neue Kabel legen und dann muss der Garagenhof aufgegraben werden. Wir müssen das ganz anders machen. Also jeder Fall ist da ein bisschen unterschiedlich gelagert. Machbar ist es aber auch mit 2 von 3.
Ja. Herr Gruber, geht es um Selbstnutzung oder werden Wohnungen auch vermietet?
Nein, wir sind Selbstnutzer.
Mhm. Also dann könnten Sie sich zu 2 statt zu 3 zusammentun und das Ganze umsetzen.
Oh. Ja, herzlichen Dank. Thomas Meinert ist ins Studio gekommen. Es gibt ganz viele Hörerfragen.
Ja, die Wiese, die zum Beispiel eine etwas abschüssige Böschung am Balkon oder an der Terrasse in den Garten, kann man die auch nutzen oder direkt auf der Wiese auch Solarpaneele aufstellen?
Das ist vielleicht eine Frage an Herrn Quaschning.
Ja, also technisch erstmal prinzipiell ja, muss man natürlich schauen, wie es mit der Verschattung aussieht. Also meistens sind im Garten ja auch Bäume drum, aber wenn das irgendwie gut besonnt ist, spricht aus technischer Sicht erstmal nichts dagegen. Aus rechtlicher Sicht muss man sehen, also das heißt, da muss man in die Landesbauordnung reinschauen. Also ab einer gewissen Größe braucht man eine Baugenehmigung. Derzeit wird im EEG allerdings auch diskutiert, dass auch größere Anlagen im Garten dann auch möglich sein sollen. Also vielleicht sollte man da die Änderungen erstmal abwarten und dann zuschlagen.
Man sieht viele Elektroautos, auch vollelektrische, auf unseren Straßen, aber die haben alle kein Solarpanel auf dem Dach. Warum hat sich das noch nicht durchgesetzt? Lohnt sich das nicht? Eine etwas technische Frage. Es gibt ja auch viele Lieferwagen, die große Flächen auf dem Dach haben, wo das möglich wäre.
Ja, es gibt ein Start-up, Sion, die wollen jetzt demnächst mal ein Elektroauto mit Solarpanels rausbringen. Es gibt auch einzelne andere Hersteller, die Solarpanels haben. Die Fläche auf PKWs ist dann doch sehr begrenzt, ne? Also ich kriege da ja keine 50 Quadratmeter Solarpanels drauf. Also um ein Auto zu betreiben, ein Elektroauto übers Jahr, bräuchte ich rein rechnerisch so um die 10 Quadratmeter an Solarfläche, um den Strom zu erzeugen, die so ein Auto bei einer durchschnittlichen Fahrleistung macht. Die finde ich halt auf dem Auto nicht. Das heißt, die Panels auf dem Auto können ein paar Kilometer am Tag gewinnen. Dafür ist das okay. Bei Lieferwagen ist die Fläche schon größer. Also da könnte man sich was vorstellen. Aber insofern, es wird sicherlich kommen als nettes Add-in, weil Solarpanels ja auch nicht sehr teuer sind. Aber jetzt zu hoffen, dass ich das Auto halt nur mit dem Autodach betreiben kann, das ist die Fläche halt einfach zu klein.
Herr Schröder, eine Frage ist noch offen geblieben vorher. Was ist die geeignete Speichergröße, wenn ich für ein Einfamilienhaus eine Solaranlage habe? Wie groß sollte der Speicher sein? Wie viel Kilowatt Peak? Hallo, Herr Schröder? Da ist die Verbindung offenbar gerade nicht zustande gekommen. Dann stellen wir die Frage zurück.
Oder soll ich einspringen?
Ja, oder ja, Herr Quasi.
Ja, genau. Genau, also die Idee beim Speicher, dass er sollte auch wirtschaftlich sein. Und dann wirtschaftlich ist ein Speicher dann, wenn er eigentlich täglich be- und entladen wird. Und deswegen empfehlen wir eigentlich, den Speicher genau so groß zu machen, dass er auch täglich wieder leer wird. Also man sollte schauen, was man am Tag, was man in der Nacht verbraucht. Also der Speicher wird ja tagsüber geladen, nachts entladen. Das sind dann beim typischen Einfamilienhaus so um die 5 Kilowattstunden. Kommt jetzt noch ein Elektroauto oder später mal die Wärmepumpe dazu, kann es ein bisschen größer sein. Also irgendwas zwischen 5 und 10 ist dann vielleicht noch eine sinnvolle Größe. Es werden aber auch Speicher auf dem Markt angeboten, die Richtung 20 Kilowattstunden gehen. Also 20.000, 30.000 Euro für einen Speicher für ein Einfamilienhaus ist dann sicherlich keine sinnvolle Dimensionierung, keine sinnvolle Größe mehr.
Immer wieder haben wir am Telefon und in den Mails gelesen, dass es Probleme mit dem Denkmalschutz gibt. Deshalb fragt Susanne Schmid, wie sieht es aus mit Dachziegeln, die man sozusagen ins Dach integriert, die da nicht auffallen und dem Denkmalschutz entsprechen und trotzdem noch als Solarpaneele genutzt werden können?
Vielleicht auch.
Also vielleicht kann.
Ja, an Frau Ewen, genau.
Ja, also diese Diskussion haben wir hier sehr viel geführt und inzwischen auf höchster politischer Ebene, weil die Denkmalschützer sagen, das geht gar nicht. Und jetzt haben aber hier die politischen Gremien, die Behörden gesagt, doch, wir müssen Klimaschutz möglich machen und es muss möglich sein. Also von daher sollten diejenigen, die quasi im Moment an Hürden stoßen, durchaus nochmal sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, Mensch, es muss doch möglich sein, dass ich das nutze. Und man sieht es vielleicht von unten gar nicht oder wie auch immer.
Das heißt, Verhandlungsspielraum kann vorhanden sein, nach Ihrer Erfahrung, Frau Ehlen.
Ja, also es tut sich da einfach im Moment sehr viel. Also was im ersten Moment nicht geht, muss vielleicht im zweiten Weg dann doch nochmal neu diskutiert werden.
Herr Quasnik hat auch noch eine Anmerkung.
Es hängt ja einfach auch dann von dem Personal ab bei den Denkmalschutzbehörden. Also was in der einen Kommune nicht geht, geht in der anderen plötzlich, sehen wir dann. Also insofern muss man da wirklich reden und verhandeln. Also auf unserer Hochschule, da steht der ganze Komplex auch unter Denkmalschutz, da ist eine Anlage drauf. Da gab es dann halt Auflagen, dass die halt von der Straße nicht zu sehen sein sollte oder so etwas. Also wenn ein Wille da ist bei einer Denkmalschutzbehörde, dann geht auch meistens eine Solaranlage. Oftmals ist aber der Wille einfach nicht vorhanden und dann klappt es halt auch nicht.
Dürfen sich viele einzelne Balkonkraftwerke, also einzelne Paneele auf Balkonen, zusammenschließen?
Nee, das ist so nicht vorgesehen tatsächlich. Also wenn wir uns jetzt also eine Hausverwaltung vorstellen, die haben 20 Balkone und die würden jetzt an jedem Balkon gerne ein Balkonsolargerät hängen, zwei Module, wären sie trotz alledem in der Wertung wie eine komplette Anlage Photovoltaik. Also die Eigentümer, sprich die Mieter, können zwei Module beziehungsweise eine Wechselrichterleistung von 600 Watt anschließen, aber können sich nicht miteinander verbinden. Oder wenn sie das tun würden, wären sie wieder ganz normal in einer Mieterstromanlage im Zweifel oder in einer großen Photovoltaikanlage.
Wie schaut es aus? Es gibt viele Angebote zum Mieten oder auch auf Leasingbasis. Wie ist die Voraussetzung rechtlich und lohnt sich das dann? Also mieten oder leasen?
Ja, Mieten oder Leasen ist eine super schwierige Frage. Wer sich die Vertragswerke mal anschaut, der wird feststellen, gar nicht so einfach zu bewerten. Also wer bekommt die Einspeisevergütung? Wer haftet für das Dach? Was passiert, wenn mit dem Dach etwas nicht in Ordnung ist? Wer trägt die Kosten, die Anlage wieder zu entfernen zum Beispiel? Also sehr viele individuelle Fragen, die an Mieten oder Leasen gebunden sind. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass gerade Eigentümergemeinschaften ganz gerne diesen Weg auch gehen, weil sie sagen, also komm, wir haben das Geld jetzt gerade nicht liegen, aber das wäre etwas, wo wir dann so eine Anlage installieren können. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Miet- und Leasing-Angebote und die muss man sich individuell angucken. Was ist alles im Preis inbegriffen und wer haftet in welchen Fällen?
Wie lange hält eine Solaranlage? Vielleicht Herr Schröder, der jetzt wieder in der Leitung ist.
Das ist auch eine gute Frage. Es kommt immer wieder auf die Qualität drauf an. Ich sag mal, unter der heutigen Qualitätsvoraussetzungen sollten Sie davon ausgehen, dass eine Anlage so 30 Jahre halten sollte. Schwachpunkt ist meist Wechselrichter, also überall da, wo elektronische Bauteile verbaut sind. Die können einfach während der Laufzeit defekt gehen. Das ist genauso wie bei einem Fernseher. Module, denke ich mal, sind wir aus den Kinderkrankheiten weitgehend raus. Ich habe ja anfangs der Sendung schon erwähnt, dass uns momentan einige Dinge noch einholen, die 10 Jahre zurückliegen, wo es Probleme gibt mit Modulqualitäten. Ich denke mal, dass das heutzutage eigentlich so nicht mehr der Fall ist.
Muss ich eine Solaranlage denn warten lassen?
Nun ja, es kommt auch immer wieder drauf an, wie ich die betreibe. Im privaten Bereich gibt es da keine Vorschrift, durch die Anlage gewerblich betreiben, zum Beispiel auch durch Anmietung eines Daches. Dann bin ich schon angehalten, als Anlagenbetreiber die Anlage regelmäßig prüfen zu lassen. In der Regel sind das so alle 4 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, selbst als Privatmann ist es sinnvoll, dass hier ab und zu mal jemand drüber schaut, weil es können einfach Defekte auftreten, die unentdeckt bleiben, die aber dann irgendwo auf den Ertrag sich auswirken und man das erst nach 1-2 Jahren, wenn dann die Einspeiseabrechnung oder die Abrechnung insgesamt dann irgendwo plötzlich mal zu niedrig ausfällt, sich dann erst bemerkbar machen.
Wenn ich jetzt feststelle, meine Anlage leistet zu wenig und frage mich, liegt das an der Anlage oder liegt das am Wetter? Wie kriege ich das raus?
Man entwickelt während des Betriebs einer Anlage schon ein bisschen das Gefühl, was muss meine Anlage bringen. Sie haben die Möglichkeit, übers Internet auf Ertragsdatenbanken zuzugreifen. Der Solarförderverein bietet hier ein schönes Tool an, wo ich aus der Region mir Anlagen heraussuchen kann, teilweise auch mit der identischen Ausrichtung und kann die dann mit meiner Anlagenleistung vergleichen und da bekomme ich dann auch schon ein bisschen Gefühl dafür, ob da alles in Ordnung ist oder ob es dann irgendwo zwickt oder klemmt.
Herr Reichert schreibt, ich habe ein Reihenhaus und in Nordrhein-Westfalen, hat er gehört, muss man da am äußeren Rand der Solarzellen zum Nachbarhaus einen Abstand von 1 Meter einhalten. Stimmt das oder gilt das nur in Nordrhein-Westfalen?
Nee, das hat sich gerade geändert. Kann ich gerade sagen. Also es gibt eine Musterbauordnung, die ist gerade in diesem Jahr wieder geändert worden und die sieht vor 1,25 Meter zum Nachbarhaus, aber es gibt einen Abweichungserlass und das bedeutet 50 Zentimeter zum Nachbarhaus und der Grund ist eben Brandschutz und Brandüberschlag, also das und die 50 Zentimeter sind dann erlaubt, wenn man Glas-Glas-Module nimmt.
Und wie sieht es denn generell aus mit dem Brandschutz, beziehungsweise das andere Stichwort in diesem Zusammenhang ist Blitzschlag oder Blitzschutz?
Ist auch individuell zu beantworten. Also eine Photovoltaikanlage braucht erstmal keine äußere Blitzschutzeinrichtung. die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Blitz einschlägt, wird durch diese Photovoltaikanlage nicht erhöht. Es kommt auf die einzelne Risikobewertung des Eigentümers darauf an, ob ich meine Anlage gegen äußere Blitzeinschlag schütze oder insbesondere gegen Überspannung. Wir haben sehr viele Schäden, was Überspannung angeht, und da muss nicht mal ein direkter Blitz einschlagen ins Gebäude. Da reicht teilweise auch ein Naheinschlag in 1000 Meter Entfernung, wo es zu Schäden kommen kann bei meiner Photovoltaikanlage. Und ich empfehle da grundsätzlich den Einbau von Überspannungsschutzeinrichtungen. Die gehen jetzt nicht so ins Geld, aber ich kann da einiges beitragen, um die Anlage vor Schäden zu schützen.
Kann ich mich dann gegen solche Schäden versichern?
Ja, das ist auch noch ein gutes Thema und Stichwort. Manche Anlagen sind in die Wohngebäudeversicherung da mitversichert worden, wo ich aber abrate, weil dann diese Photovoltaikanlagen auch nur gegen das versichert sind, was in der Wohngebäudeversicherung enthalten ist. Das ist in der Regel Sturm, Brand. Aber eben andere Dinge, wie zum Beispiel Tierverbiss, gerade in der ländlichen Gegend hat man es oftmals mit Mattern zu tun, oder auch Überspannung, das ist in der Regel nicht Gegenstand einer Wohngebäudeversicherung. Und was noch dazu kommt, ist, was ist, wenn die Anlage ausfällt durch einen Schaden? Der Ausfall selber wird mir dann auch über die Wohngebäudeversicherung nicht versichert. Ich empfehle daher immer eine spezielle Elektronikversicherung abzuschließen. Das ist so eine Art Vollkaskoversicherung für so eine Photovoltaikanlage.
Muss ich eine Solaranlage eigentlich reinigen?
Das kommt auch wieder drauf an. Also in der Regel wird Staub und übliche Verschmutzung aus der Natur eben durch Regen auch wieder abgewaschen, wenn die Module mit einer entsprechenden Neigung installiert sind. Das ist auf einem Steildach, wo ich irgendwo so zwischen 20 und 40 Grad Dachneigung habe, kein Problem. Bei flachen Modulneigungen, also wenn ich hier zum Beispiel ein flaches Dach habe, gerade ein Norddach, wo ich gerade nur 5 oder 10 Grad Dachneigung habe, da kann es passieren, dass dann irgendwann mal Schmutzablagerungen sich bilden und irgendwann auch das sich bei dem Ertrag dann entsprechend bemerkbar macht. Auch wenn ich im Bereich von landwirtschaftlichen Betrieben so eine Photovoltaikanlage betreibe, kann es passieren, dass die Anlage dann relativ schnell verschmutzt innerhalb von 2-3 Jahren, und da ist es dann ab und zu mal angebracht, auch die Anlage professionell reinigen zu lassen.
Wie werden die Solarpaneele heute hergestellt? Ist das alles ungiftig, was da verarbeitet wird? Auch wie wird Silizium gewonnen? Gibt es da Unterschiede im Sinne der Menschen in der dritten Welt, die vielleicht solche Sachen schürfen oder herstellen? Also, und die Frage vor allen Dingen, sind Solaranlagen oder Paneele ungiftig?
Vielleicht eine Frage an Herrn Quaschning.
Also Paneele sind erstmal ungiftig an sich. Natürlich haben wir irgendwann, wenn sie ausgesorgt haben, dann Abfall. Die Module fallen dann unter die Elektronikverschrottverordnung, müssen praktisch zurückgenommen und recycelt werden, was ja auch dann der sinnvollste Weg ist für solche Anlagen. Bei der Herstellung, es ist halt einfach ein elektronisches Produkt, was hergestellt wird. Rohstoff ist im Wesentlichen Silizium und Glas, Aluminium. Silizium wird aus Quarzsand gewonnen, also das sind erstmal relativ unproblematische Rohstoffe. Bei der Verarbeitung kommen aber natürlich auch Säuren wie Flusssäure zum Einsatz, die natürlich auch für Menschen problematisch sein sollen können. Da muss natürlich wie bei allen Fabriken, das ist ähnlich wie Handyherstellung oder Herstellung eines Fernsehers, natürlich auf gewisse Standards geachtet werden. Die Solarmodule kommen im Wesentlichen aus Asien, aus China. Ich sage mal, aus ökologischer Sicht ist dann eher das Bedenkliche halt die Art des Stroms. In China wird noch viel Kohlestrom hergestellt. Das heißt, europäische Solarmodule haben meistens einen etwas kleineren CO2-Rucksack. Aber auch bei einem chinesischen Solarmodul dauert es etwa 2 Jahre, bis eine Photovoltaikanlage dann die CO2-Menge wieder einspart, die bei der Herstellung produziert wird. Wir haben ja gehört, die hält 30 Jahre. Also insofern ist der ökologische Vorteil auf alle Fälle gegeben. Aber natürlich kann man hinschauen und man kann alles, was gut ist, auch immer noch ein Stückchen besser machen.
Wie lange dauert es denn, bis eine Solaranlage ihre Investitionskosten wieder reingespielt hat? Vielleicht Frau Ewen.
Ja, also gerne. Wir gehen eigentlich immer von 15 bis 17 Jahren so in diese Richtung aus. Das ändert sich aber gerade, weil sich ja auch der Strompreis ändert. Also je höher der Haushaltsstrompreis, umso schneller wird die Amortisation der Anlage auch erreicht sein. Also das kann durchaus, es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, mit Speicher, ohne Speicher, dann auch schon bei 13 bis 14 Jahren liegen.
Herr Stankowitz möchte wissen, wann rechnet sich dann eine Balkonkraftanlage und wie viel darf so eine Anlage dann kosten?
Okay, da kann ich empfehlen, wir haben auf unserer Webseite von unserer Hochschule bei solar.htw-berlin.de einen Rechner, also solar.htw-berlin.de, da kann man einfach eingeben, Ausrichtung vom Dach, Anschaffungskosten und da kriegt man dann ausgespuckt, wann sich eine Balkonsolaranlage rechnet. Und in der Regel braucht man da auch 10, 12 Jahre, bis sie sich amortisiert. Hängt aber davon ab, wie der Balkon ausgerichtet ist, wie sonnig der ist, was die Anlage kostet.
Wie wichtig ist die Ausrichtung nach Süden ganz allgemein bei Solaranlagen?
Also es gibt eine sehr, sehr hohe Toleranz. Also das heißt, sie muss nicht perfekt nach Süden ausgerichtet sein. Und Ost- und Westanlagen haben auch gewisse Vorteile. Also Süden, dann habe ich ja im Wesentlichen mittags ganz viel Strom. Ist die Anlage nach Osten ausgerichtet, dann kann ich auch morgen schon meinen Morgenstrom. Ist die Anlage nach Westen ausgerichtet, habe ich Abendstrom. Und so eine Ost-West-Kombination kann bei Eigenstromverbrauch sogar besser sein als eine perfekte Südausrichtung.
Dann ist die Frage, wenn ich jetzt eine schon vorhandene Südanlage habe und ich kann die vielleicht noch in einer anderen Richtung erweitern, wie sieht es dann aus mit dem Wechsel der Förderung? Soll ich dann auf die alte Förderung verzichten und alles privat nutzen oder kann ich dann die Erweiterung noch in die Förderung mit einbeziehen?
Das ist vielleicht eine Frage wieder an Frau Ewen.
Ja, das überlege ich gerade, weil es ist sozusagen, also wenn die nicht verbunden werden, sondern als eigenständige Anlage da ist, würde die ja wieder die Bedingungen erfüllen der aktuellen Genehmigung beziehungsweise steuerlichen Betrachtung und Einspeisevergütung. Es wäre ja nicht in dem Sinne, also man hat da zwar am Ende dann vielleicht nicht 10 Kilowatt Peak, sondern 15 Kilowatt Peak, weil man noch ein paar Module dazu getan hat, aber ich glaube, es sind verschiedene Vertragsarten dann, aber ich bin mir da sehr unsicher.
Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, die Erweiterung ist eigentlich kein Problem. Problematisch ist es bei der Einspeisevergütung oder was heißt problematisch, ist die Herausforderung, weil die natürlich zu unterschiedlichen Jahren gebaut werden und dann andere Einspeisevergütungen gelten. Das wird dann aber anteilig, also man hat meistens nur einen Zähler, das wird dann aber anteilig mit der Anlagenleistung vergütet. Also das ist eigentlich, das wissen sollten die Netzbetreiber wissen, wie man sowas abrechnet und wie man das dann auch praktikabel macht.
Es gibt smarte Systeme, die den Eigenverbrauch maximieren. Herr Schröder, können Sie sagen, wie die funktionieren und was das bringt?
Ja, es kommt dann darauf an, was Sie mit welchen Mitteln maximieren wollen. Also ich gehe mal von einer optimalen Versorgung aus, also so eine zukünftige Betrachtung, wo ich mit einer Photovoltaikanlage, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, nicht nur den Haushaltsstrom mit abdecke, sondern vielleicht auch Heizung mit betreibe. Ich habe einen Speicher und ich habe noch eine Wallbox für ein E-Auto und diese smarten Systeme, die regeln mir eigentlich, was tue ich vordringlich bedienen über den Wechselrichter. Ich kann dem Gerät sagen, jetzt mal ganz lapidar ausgedrückt, ich möchte zuerst meinen Haushaltsstrom gedeckt haben. Habe ich dann Überschuss aus der Photovoltaik, lade bitte mal den Speicher auf. Und wenn dann noch was übrig ist, dann lade man E-Auto auf. Oder wenn das E-Auto aufgesteckt ist, dann bediene das zuerst und mach dann den Speicher voll.
Wir haben noch eine ganz grundsätzliche Frage. Was passiert nach 20 Jahren? Gibt es einen Tipp für die Menschen, bei denen die Förderung jetzt gerade ausgelaufen ist? Einen grundsätzlichen Tipp?
Also nach 20 Jahren geht es eigentlich weiter. Momentan gibt es eine Übergangsregelung aus dem EEG, dass wenn ich den Strom...
Da scheint die Leitung zusammenzubrechen, aber es ist möglich, nach 20 Jahren die Anlage weiter zu betreiben, möglicherweise mit anderer Einspeisevergütung.
Das hängt, ich springe mal ein, das hängt, sag ich mal, vom Alter der Anlage ab. Die alten Anlagen vor 20 Jahren hatten meistens eine sehr, sehr hohe Einspeisevergütung, wurden nur als Einspeiseanlage gebaut. Nach 20 Jahren fällt diese Einspeisevergütung weg. Man kann die Anlage dann als Eigenverbrauchsumlage umrüsten. Und insofern, da muss man am Zähler ein bisschen was rumbasteln, aber es spricht nichts dagegen, dann die Anlage mit einem etwas anders gearteten Einspeisebetrieb dann auch nach 20 Jahren, wenn sie noch funktioniert, weiterlaufen zu lassen. Vollkommen klar.
Der Marktplatz geht zu Ende. Wir sprachen über Strom und Wärme von der Sonne. Danke an Inse Ewen, an Wolfgang Schröder und Volker Quaschning. Danke an Thomas Meinert für die Hörerfragen und an alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder einfach zugehört haben. An Regie und Technik, an das Team am Telefon und alle anderen, die an dieser Sendung beteiligt waren. In der nächsten Woche geht es an dieser Stelle um die neue Grundsteuer und die Erklärungen, die Sie dafür ausfüllen müssen. Gleich übernimmt hier Susanne Kuhlmann zur Sendung Umwelt und Verbraucher und da geht es unter anderem um Umsatzrückgänge beim fairen Handel in Zeiten der Inflation. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.